Moin aus Hannover, wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Ist das an? Sehr gut, das ist an. Philipp,
ja.
Champions League Halbfinale ist durch. Wir haben das jetzt predicted. Unsere Predictions waren alle goldrichtig.
Habe ich auch so in Erinnerung.
Fake Newscast hier.
Ja.
Wie lief's denn? Lief gut? Also, ich ja, weiß ich nicht.
Also
die Frage war dumm, sorry. Ich fang doch mal an.
Ist das eine persönliche Frage oder ist das jetzt eine Frage für meinen Fußballfachverstand?
Naja, Fußballfachverstand frage ich persönlich, reden wir nicht drüber. Ich habe auch extra meine Vorbereitung beim Arsenal-Spiel kurz gehalten, damit wir nicht lange drüber reden müssen.
Das macht aber nichts. Ich benutze jetzt hier unsere Aufnahme einfach so ein bisschen als Selbsthilfegruppe.
Okay, hallo.
Genau, hallo, ich bin Philipp.
Hallo Philipp.
Und ich habe sehr schlecht geschlafen am Mittwoch.
Das verstehe ich. Wollen wir erstmal mit dem Jahrhundertspiel anfangen, was nun ja wirklich auch ein Jahrhundertspiel war. Also eins für die Geschichtsbücher.
Du meinst das vorgezogene Finale?
Ja, nicht Arsenal, das war kein Jahrhundertspiel. Ja. I'm sorry, aber ja. Inter gegen Barca, so zwei große Weltclubs mit einer solchen Historie. Aber was waren das für zwei Spiele? Also, sie haben geschrieben, 7 Tore in einem Champions-League-Halbfinale gab es auch nicht so häufig. Seien wir mal ehrlich, 13 Tore in 2 Halbfinals gab es halt auch nicht so häufig.
Verrückt. Und zweimal gleicher Spielverlauf, wenn ich mich richtig erinnere. Inter geht eigentlich langweilig ins Spiel, schafft dann irgendwie die 2-0-Führung, woran irgendwie auch keiner gedacht hat.
Aber auch individuelle Fehler. Mittelfeld, Di Marco ist schneller, gedanklich schneller. Thuram und Lautaro Martinez sind einfach eine geisteskranke Kombi vorne. Ja. Und schöner Außenrisspass und dann ist das für Martinez eigentlich nur noch Training.
Genau, und Barca kämpft sich dann trotzdem wieder zurück.
Ja.
Erstmal im eigenen Stadion im Hinspiel. Reicht am Ende nicht für einen Sieg. Knappe Sache und dann im Rückspiel jetzt in der abgelaufenen Woche genau das Gleiche. Inter im eigenen Stadion, geht nicht so langsam ans Werk, sondern ein bisschen furioser, geht wieder 2-0 in Führung.
Ja, und auch was für geisteskranke Tore. Also, ich habe mir gerade noch mal das Rückspiel angeguckt in der Vorbereitung und ich muss sagen, also das Thüram-Tor, was im Hinspiel gefallen ist, der Seitfallzieher und hast du nicht gesehen, was da noch alles kam.
Genau, Thüram mit der Hacke, ne?
Und dann Lamine Yamal mit dem Dribbling, ist ja geisteskranke Dinger so.
Ja.
Also wirklich geisteskranke Tore und dann guck ich mir das Rückspiel an und sehe, wie hieß der Kollege, der das erste Tor für Barca schießt. Nicht Olmo, Olmo schießt das zweite, das dritte, das Kopfballtor hinten raus. Aber das erste Tor, was für Barca fällt, der springt auch einfach in die Luft und haut das Ding in einen Dropkick einfach rein. Aber richtig sauber, gezielt oben links ins Eck. Da kann Jan Sommer sich so weit strecken, wie er will. Keine Chance. Aber weißt du, wenn ich das mache, dann landet der Ball auf der 8. Zuschauertribüne oben. Oder, also, ich verletze mich dabei. Aber das war so schön gemacht. Ein so schönes Tor. Selten gesehen. Und am Ende
vielleicht nochmal zur Aufklärung, das war Eric Garcia.
Danke, genau.
So hieß vom Sternzeichen her Rechtsverteidiger in dem Spiel. irgendwie, was die da bei Barcelona in der Jugend so machen.
Pau Cubarsí, der da auch
ist krank.
Auch einfach mal, weil wie alt ist der Kerl? Auch Anfang 20?
Cubarsí?
Ja.
Der ist 18.
Der ist 18?
Ja, Teenager.
Ja, der ist auch noch 18, aber der ist halt auch schon so einer, der spielt einfach in einem Champions League Halbfinale Stamm.
Ja.
So, geisteskranke Truppe. Und das muss ich sagen, zum Schluss, ich hatte dann im Live-Ticker geschaut, das Spiel live, und dachte, ja gut, 2-0 Inter, das ist ja wohl eine sichere Sache.
Nee.
Als es dann 3-3 stand, dann dachte ich nur, was geht denn jetzt ab?
Genau, und da muss ich noch eine eigentlich herzergreifende Geschichte noch einstreuen. Und zwar Francesco Acerbi, Sternzeichen Innenverteidiger, ist ja derjenige, der dann in der 90. plus 3 einfach vorne auftaucht und keiner weiß warum und vorher, wo er herkam. Die herzergreifende Geschichte ist, er hat ja den Krebs besiegt
und ist seit ein paar Jahren wieder zurück im Profigeschäft und ist jetzt absolute Stammkraft bei Inter. Ist auch, glaube ich, schon jenseits der 35, wenn ich mich recht erinnere. Schon ein bisschen älter, ne? Also auch die Champions League schreibt auch immer wieder so geile Geschichten neben dem Platz. Und dass Inter dann am Ende mit einem schönen Abschluss im 16er von Fratesi den Sieg dann klar macht.
Schön noch am Warten, den nochmal verzögert und dann schön reingeht, ja.
Das ist einerseits das Schöne am Fußball, aber andererseits natürlich auch das Tragische. Am Ende braucht das Halbfinale halt jemanden, der weiterkommt.
Ja, man hätte also seien wir ehrlich, die haben das Finale schon gespielt. Ja. Im Halbfinale absolut, ein absolut vorgezogenes Finale. Und am Ende, und das muss man ja sagen, mit der Truppe, die Hansi Flick da jetzt hat, der ist das erste Jahr in Barcelona. Die Truppe, die er da hat, ist jung. Die können nächstes Jahr, übernächstes Jahr auf dem gleichen Niveau noch spielen. Nehmen wir mal Lewandowski vielleicht vorne mit weg oder so zu ein, zwei andere Alterwiesene. Aber also eine unglaubliche Truppe, unglaubliche Qualität. Und wenn da jetzt nicht der krasse Break kommt, dass da viele Spieler verkauft werden, dann sehe ich die nächstes Jahr mindestens genau wieder im Halbfinale. Absolut konkurrenzfähig. Und da muss man auch ehrlich sagen, so stark und so brutal effizient, wie Barca diese Saison spielt, glaube ich, haben sich viele Barcelona-Fans die letzten Jahre wirklich drauf gefreut, dass das dieses Jahr jetzt wieder so ist.
Genau, also nach der durchwachsenen Saison im letzten Jahr, dann mit Hansi Flick, jetzt so ein Lichtblick nach einer Saison auf Meisterkurs in der Liga, da wollen wir vielleicht in den anderen Folgen nochmal drüber sprechen, aber dann auch in der Champions League ins Halbfinale zu kommen. Und wenn wir beide immer ehrlich sind, mit dieser Performance
musst du ins Finale.
Ziehst du gegen jede andere Mannschaft in jedem anderen Jahr ins Finale ein. Ja, wenn du in Hin- und Rückspiel jeweils 3 Tore schießt, kommst du ins Finale. Und es ist genau jetzt in dieser Saison, wo Inter einfach so verdammt gut ist, ohne dass sie irgendwas besonders machen.
Ja.
Aber einfach diese Solidität und diese Abgebrühtheit, Wahnsinn.
Ja.
Ich will nicht vorgreifen aufs Finale, da sprechen wir auch später nochmal drüber. Aber das, was da geliefert wurde, das ist Werbung für den Fußball. Und wer da keine Träne oder imaginäre Träne vergossen hat, der hat den Sport nie geliebt. Und der sollte dringend aufhören, Fußball zu gucken, weil das also wirklich
Besser wird's nicht.
Besser wird's nicht.
Dazu gehört auch, dass in den Spielen natürlich entschieden wird durch diejenigen, die vorne die Tore schießen. Am Ende aber eine Abwehr bzw. einen Torwart als letzter in der Kette auch immer noch was zu sagen hat. Und ich glaube, um da ein bisschen überzuleiten, diese Halbfinals, zumindest die Rückspiele, sind auch definitiv über die Torwartleistungen entschieden worden. Wenn ich mir angucke, welche Dinger Jan Sommer, den ich bis heute sehr gut verstehen kann, dass er erster Torwart sein will, weil mit der Leistung muss man erster Torwart sein, den er da abgerufen hat. Der Kerl ist wie groß? 1,80? Der ist gar nicht so riesig. Der ist
1,84, 1,85.
Der ist ähnlich groß wie wir und steht in einem Kasten, wo andere mit über 2 Metern wie Gianluigi Donnarumma drinstehen, die mindestens genauso Weltklasse halten. Also da konnte man sich gar keinen wirklich aussuchen, wer da der bessere Torhüter des Halbfinals war. Ich konnte mich nicht entscheiden. Für deine Albträume sorgt garantiert Gianluigi Donnarumma.
Auch. Dazu kommen wir in wenig Minuten. Aber ich weiß noch, dieser eine Save von Jan Sommer ist garantiert irgendwie ein Glitch in der Matrix.
Dass der
den rausfischt. Also ich meine, natürlich springe ich reflexartig zur offenen Seite des Tores, in der Hoffnung, dass ich da irgendwie rankomme.
Und der Ball ist auch nicht sonderlich platziert, gehört auch zu weit dazu.
Aber trotzdem, ne, du sagst es, der Mann ist 1,84, 1,85 groß, das Tor ist 7 Meter breit. Jetzt können wir da schnell am Taschenrechner ausrechnen, wie groß so ein halbes Tor ist. Natürlich springt er dann da irgendwie hin. Aber dass er dann am Ende doch rankommt und den Ball auch so pariert, dass der so quasi geklärt ist, also aus der Gefahrenzone dann raus ist der Ball, einfach nur Wahnsinn. Also das ist wirklich, das ist für Feinschmecker, das war Gourmet-Fußball wirklich. Ja. Also da gehen mir langsam die Superlative aus. Also,
das hat richtig Spaß gemacht, sich anzuschauen.
Weißt du, das ist so ein Spiel, wo du einfach mal in 2 Wochen einfach mal bei YouTube oder so einfach nochmal die Wiederholung dir reinziehst, einfach nur, weil das sind geile 5 Minuten.
Ja, einfach auch sehr guter Fußball, so muss man sagen, viel Engagement, wo wir jetzt 10 Minuten über Barca gegen Inter abgenördet haben, was auch definitiv diese 10 Minuten wert ist,
wenn nicht sogar
länger, kommen wir jetzt ganz kurz zu dem, was da in Paris war es im Rückspiel, ne?
Das andere Spiel.
Im Prinzenpark passiert ist. Und da habe ich vor allen Dingen 3 Namen stehen, die deine Gunners aus London ein Stück weit entzaubert haben. Das ist zum einen Ashraf Hakimi, der ein unglaubliches Spiel gespielt hat.
Er war überall auf dem Platz.
Ousmane Dembélé ist der zweite Name, den ich auf der Liste habe.
Er hat auch nur eine halbe Stunde gespielt zum Schluss, ne? Aber,
und das hat vollkommen gereicht, also auch am Ende für dieses Halbfinale. Und wir haben gerade über Gianluigi Di Donnarumma auch schon gesprochen. Genau den Namen. Diese 3 Namen sind bei mir ganz oben bei den Parisern gewesen, die ja diese 2 Spiele maßgeblich geprägt haben.
Ja, ich habe noch einen 4. Namen.
Ja.
Aber das ist genau der Name, den keiner von uns kennt. Das wäre der Name des Strafraumstürmers oder des Knipsers oder des Stoßstürmers vom FC Arsenal, den wir einfach nicht haben.
Der ist mit entschieden.
Der ominöse 4. Name, denn ich sag's dir ganz ehrlich, wir waren über 180 Minuten eigentlich die bessere Mannschaft. Ne, wenn du dir in der Statistik anguckst, Ballbesitz, Schüsse aufs Tor, Schüsse aufs Gehäuse des Tores, dann waren wir die überlegene Mannschaft, sind auch ohne Probleme ins letzte Drittel gekommen. Und die, weil du Gigio Donnarumma sagst, der musste ja schon 3-4 Mal zur Stelle sein, jetzt gerade im Rückspiel, um den Kasten sauber zu halten. Das heißt ja, die Chancen waren da.
Ja, ja, klar.
Nur, ich sag dir ganz ehrlich, in diesen Situationen brauchst du halt so Game-Changer wie eben einen Ousmane Dembélé, der im Hinspiel nach 4 Minuten die Butze macht, ein Lamine Yamal oder ein Lautaro Martinez oder ein Thuram bei Inter, die dann einfach zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle stehen und das Ding irgendwie über die Linie drücken. Ja. Und das ist auch, und da kommen wir vielleicht auch irgendwann zu in einer anderen Folge nochmal zu, wenn wir vielleicht einen Rückblick auch auf die Premier League und die internationalen Ligen machen, warum gewisse Dinge bei Arsenal dies hier einfach nicht geklickt haben. Ja, und das war eigentlich das große Problem, denn auch unser Keeper, mittlerweile auch Weltklasse-Format, hat auch ein paar Dinger rausgekratzt, aber wenn wir wirklich ehrlich sind, die Pariser waren immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben uns immer dann verwundet und immer dann die Butze gemacht, wo wir gerade so ins Spiel gefunden haben, ne, in Paris. Ja. Also nach dem ersten Tor dachtest du so, ja, okay, Spiel ist jetzt vorbei, dann haben wir ein bisschen aufgedreht. Ja, und dann machen sie halt eben das zweite und dann war klar, dann ist halt Game over.
Und dann bricht man, ja, ja. Aber da ist die Körperspannung, vielleicht auch die Intensität, die man bei dem Spiel gegen Madrid so gesehen hat, auch vielleicht die, also du hast ja gesagt, aufs Tor gehen die Bälle und auch gegen Madrid war es eine doch vermeintliche klare Situation zum Schluss, wie hoch man dann gewinnt. Hängt sicherlich auch mit der Motivation der Madrilenen zusammen, die zum Schluss maßgeblich nachgelassen hat. Aber da hat es funktioniert, nur da waren es auch Freistoßtore. Saka beispielsweise, das ich glaube 3-1 zum Schluss, 2-1.
Gegen Real, das hat das dritte Merino gemacht, aber du sagst es korrekt. Also Real war schon gut und auch gefährlich nach vorne. Und dann ist es eben zweimal Declan Rice mit einem direkten Freistoß, der sozusagen das Spiel für uns eintütet. Und dann macht Mikel Merino noch das 3-0 im 16er. Ist dann aber auch eine Situation, wo Real für sich das Spiel schon aufgegeben hat.
Richtig, ist irrelevant. Ja? Das ist,
so, das ist natürlich fürs Rückspiel absolut tödlich gewesen für Real, aber das war schon in der Zeit, wo für Real klar war, die holen hier nichts und das Ding ist durch. Ne, so, und dann, klar, im Hinspiel fährst du nach Madrid und lässt das Spiel erstmal auf dich zukommen. Und wenn wir ehrlich sind, Real hatte nicht eine Torchance in der ersten Halbzeit im Rückspiel. Und dann war dann spätestens in der Pause klar, dass das Ding hier eingetütet ist. Dann macht Saka noch nach einem Steckpass das 1-0. Dann Martinelli in einer Garbage-Time durch so einen 50-Meter-Sprint noch das 2-1. Zwischenzeitlich der Lapsus von Saliba. Aber das war ein anderes Kaliber. Real hatte diesen Instinkt wie Paris jetzt nicht, ne, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das ist so ein bisschen schlechtes Karma jetzt vielleicht für Kylian Mbappé, in dem Moment, wo er PSG verlässt, um sozusagen auf die Weltbühne Real Madrid zu gehen, um die Champions League zu gewinnen, ja. Ist sein alter Club jetzt im Champions League-Finale. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt, dass Paris es geschafft hat, nach den Weggängen von Neymar, Messi und jetzt auch Mbappé ein Team aufzubauen, was jetzt nicht vielleicht die AAA-Plus-Superstars hat, sondern einfach auf jeder Position von mir aus nur Superstar in Anführungszeichen. Ja. Ne? Und mittlerweile ist das
ein eben mit Entwicklungspotenzial. Ja. Ja, genau, mit Entwicklungspotenzial, wo wir auch Luis Enrique definitiv die Props für geben müssen, der da ein absolutes Teamgefüge draus gebaut hat, was vorherige Trainer wie Tuchel oder Pochettino oder wie sie alle hießen, eben nicht so in dem Maße geschafft haben. Weil wir das letzte Mal schon fast die Europa League vergessen haben, wollen wir aber dieses Mal dringend auch da noch zu sprechen
drauf kommen. Aber Kai, ich sag dir ganz ehrlich, für meine Trauerbewältigung
reicht dir das noch nicht aus?
Um das Ganze jetzt nochmal abzuschließen.
Ach so.
Vielleicht eine Einordnung auch für die Leute da draußen. Arsenal ist verdient ausgeschieden gegen PSG. Und vielleicht spreche ich da auch für viele Fußballfans, wenn man sagt, wenn du verdient ausscheidest, also der Gegner einfach besser ist und du merkst, okay, in diesen zwei Spielen, also wir hätten nochmal zwei Spiele machen können, wir hätten Paris nicht geschlagen. So, und wenn du dieses Gefühl hast, finde ich es völlig in Ordnung und auch verdient, wenn du dann ausscheidest. Ja. Ich finde es viel tragischer und auch, also wäre ich jetzt Barca-Fan, könnte ich eine Woche nicht schlafen, weil es Barca auch eindeutig verdient hat.
Ja.
Na, und jetzt als Arsenal-Fan denke ich mir, klar habe ich die Nacht scheiße geschlafen, aber mittlerweile sage ich auch, Paris ist verdient weitergekommen. Wir waren in diesen zwei Spielen einfach nicht gut genug, beziehungsweise hatten den letzten Punch einfach nicht, sind verdient ausgeschieden und von daher ist das eine saubere Sache. Herzlichen Glückwunsch an Paris. Im Finale bin ich trotzdem für Inter.
das hat andere Gründe.
In dem Sinne ist das für mich abgehakt und dann lass uns zur Euroleague kommen.
Dann sind wir ja froh, dass du deine Trauerbewältigung zumindest ein Stück weit auch im Podcast machen konntest. Du hast gerade gesagt, wenn man verdient ausscheidet, dann ist es in Ordnung.
Ja.
Verdient ausgeschieden sind auch die Norweger im Halbfinale der Europa League. Ein absolutes Fußballmärchen, was sich da nördlich des Polarkreises lange Zeit abgespielt hat. Mein Highlight tatsächlich das Rückspiel Tottenham gegen Bodø Glimt mit dem großen Banner der Minions. Das fand ich ganz niedlich.
Ja, der Reporter sagte ja dann auch die gelbe Horde.
Ja, genau.
Also absolut sympathisch der Club. Und genau, du sagst es nördlich des Polarkreises. Und
hast du das Stadion gesehen?
Ja.
Also das ist auch niedlich gewesen.
Völlig, Einzeltribünen.
Völlig urig, genau.
Aber gut. Und die Besonderheit, wenn du so weit nördlich spielst wegen der Wetterbedingungen, es ist Kunstrasen.
Richtig.
Ne, da kann auch nicht, das ist ganz anders, wer mal auf Kunstrasen gespielt hat. Also du hast so ein bisschen, alles so ein bisschen auf rohen Eiern und du weißt, okay, du kannst nicht 110% jetzt in die Grätsche gehen, ne, oder so Richtungswechsel, da hast du immer so ein bisschen Schiss, weil der Kunstrasen verhält sich eben nicht wie richtiger, echter Rasen, der dann irgendwie nachgibt oder wo dann so Teile rausbrechen, wenn du grätscht, ne, sondern es ist einfach alles ein bisschen anders und darum haben die auch, ich glaube, 15 der letzten 16 Heimspiele alle gewonnen.
Ja, wenn ich drauf trainieren kann, ne, dann habe ich da möglicherweise den Vorteil. Den hatten sie nicht gegen die Londoner, gegen Tottenham, sind sie dann tatsächlich rausgeflogen. Hat sich aber im Hinspiel schon ein bisschen abgezeichnet, dass da wenig Chance ist. Wir hätten, glaube ich, 4-0 gewinnen müssen. Oder wie hoch haben die Londoner im Hinspiel gewonnen?
Ja, im Hinspiel haben die Spurs 3-1 gewonnen.
3-1 nur, nicht
5-1, und lagen bis kurz vor Schluss 3-0 vorne. Und Bodø macht dann das 3-1 noch spät in London, sodass ein 2-0 für die Norweger gereicht hätte.
Das stimmt, ja.
Um das ganze Ding in die Verlängerung zu bringen. Hat jetzt nicht geklappt. Endergebnis: Tottenham gewinnt in Norwegen mit 2-0. Und ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe mir gerade nochmal die die Wiederholung reingezogen. Und also eher ein zähes Spiel, kein nicht so richtig Spielfluss ist aufgekommen. Bodø mit ein paar Chancen, aber die konnten irgendwie nicht so recht. Tottenham wollte irgendwie nicht so recht. Und am Ende siegt dann schon die Einzelklasse der Spieler der Spurs.
Man muss aber definitiv, um das zu zeigen, eben die Einzelklasse, die du ansprichst, aber da waren die Engländer vielleicht einfach eine Nummer zu groß noch für Bodø/Glimt, die dann doch durch glückliche, also nicht nur durch Glück logischerweise im Halbfinale sind, dafür gibt es nicht genug Glück, dass man so häufig nacheinander gewinnt.
Genau.
In dieser Spielklasse.
Also die sind schon verdient da, wo sie sind, ne? Wenn man mal so guckt, wen die ausgeschaltet haben, ne? Lazio Rom, Olympiakos Piräus, ne, das sind alles auch keine Auszubildenden, also die sind auch, das sind auch absolut etablierte Nummern im internationalen Fußball.
Großen Respekt an die Norweger.
Absolut.
Großen Respekt müssen wir auch einem Verein zollen, den wir hier in dem Podcast auch schon einmal thematisiert haben, allerdings in einem eher negativen Licht beleuchtet, in einem dunkleren Licht. Man United ist auch im Finale, also ein englisches Finale. Die Engländer gewinnen gegen die Spanier und auch das ziemlich deutlich. Mit einem 4-1, einem 3-1, also auch da wieder nach dem 3-1 im Rückspiel bricht Atletico Bilbao so ein bisschen auseinander. Gibt noch ein schönes Tor, das 4-1 aus so, wie viel Meter waren es? 35?
Das 40 war weit, Meter
sogar. Ja. Also Ballverlust und der Spieler sieht eben die Chance, das Tor zu machen und macht dann eben aus 40 Metern den Versuch. Und bei einem Spielstand von 3-1 wird ihm Ruben Amorim auch nicht böse drum sein, selbst wenn er das Ding vergibt. Trifft also nochmal 4-1 für Man United. Das 1, also das Gegentor im Rückspiel, wird eingeleitet von unserem Lieblingsverteidiger mit einem
Harry.
Von Harry Maguire, so ist es. Der das Ding mit einem Fehlpass versemmelt, aber allerdings auch von anderen Namen, die wir bereits kennen, von Herrn Casemiro, gab es beispielsweise das 2-0 in dem Moment, meine ich, oder 2-1.
Genau.
Also ganz auch illustres Spiel, aber ein bisschen zu hoch für meinen Geschmack, dafür, dass Atletico Bilbao eigentlich nicht so schlecht so auftritt.
Nein, also Atletico Bilbao hat in den letzten Jahren sich einen echt guten Kader zusammengestellt. Heraussticht natürlich Nico Williams und sein Bruder Iñaki Williams. Beide haben nicht gespielt.
So ist es, ja.
Soweit ich weiß, mit Verletzungsproblemen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn es anders ist. Genau, also kombiniert ist das jetzt ein 7-1 von ManU gegen Athletic Bilbao. Das ist mit Sicherheit zu hoch. Ne, nun ist es aber auch so, dass Bilbao im Hinspiel 3-0 verloren hat und natürlich alles nach vorne werfen muss, um irgendwie jetzt noch was zu holen. Gehen tatsächlich sogar mit einem 1-0 in Führung durch auch einen sehr sehenswerten Treffer. Du hast es angesprochen, Harry Maguire vertändelt den Ball und dann geht es ganz schnell, auch aus 25 Metern in die lange Ecke geschlänzt. Onana, auch nicht der Größte, kommt nicht mehr hin. Na, und dann siegt dann aber auch wieder die individuelle Klasse der Man United-Spieler, die sicherlich auch einen Champions-League-Kader haben, aber wo absolut Sand im Getriebe ist, wie wir schon besprochen haben. Letztendlich, wie du sagst, ist es ein englisches Finale. Für mich persönlich ist es wieder die Wahl zwischen Pest und Cholera. weil wir mit beiden Mannschaften überhaupt nichts anfangen können, also zumindest ich. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, solange Tottenham nicht gewinnt, ist es mir egal, wer die andere Mannschaft ist. So jetzt genug gehatet. Natürlich ist es eigentlich ein geiles Finale. Also das könnte auch ein Champions-League-Finale sein in anderen Jahren.
Ja.
Und zwei aus der Premier League. Also da laufen Millionenwerte über den Platz. Und das, ich sag mal, in der zweiten Liga der internationalen Wettbewerbe, ist das schon ein echtes Brett, was wir da sehen.
Das wird sehr spannend, sowohl im Champions-League-Finale als auch im Europa-League-Finale. Wir werden draufschauen und bevor das Ganze stattfindet, sicherlich auch noch einen Tipp abgeben. Bis dahin müssen wir uns aber nochmal Gedanken machen, wie wir tippen, nachdem unsere Tipps fürs Halbfinale und für die Bundesliga schon so erfolgreich waren.
Ja, war alle richtig, habe ich gehört, ne?
Ja.
Definitiv. Genau. Ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Für euch noch ein kleines Service-Announcement. Das Euroleague-Finale am 21.05. Im San Mamés, das Stadion von Athletic Bilbao.
Ah.
Also da ist leider ein kleiner Traum zerplatzt.
Finale daheim hat nicht stattgefunden.
Auch das nicht, genau. Dann Spurs gegen Man United, wie wir gerade gesagt haben. Und das Champions-League-Finale in der Allianz Arena in München am 31.05. Dann PSG gegen Inter. Aber ich glaube, wie du sagst, das ist nochmal eine separate Folge wert.
Definitiv. das Finale daheim verpasst, am vorletzten Spieltag dennoch die Meisterschaft gefeiert,
ja,
hat der FC Bayern München, sie haben jetzt, ich glaube, es war gestern, in einem großen, ja, großen Saisonausklang in der Allianz Arena, weil das letzte Heimspiel des FC Bayern gestern war, gegen Gladbach, nicht nur die Meisterschaft gefeiert und große Meisterschaftsparty gemacht, sondern auch ihre Vereinsikone, wollte ich glatt sagen, Thomas Müller.
Mit Sicherheit.
Thomas Müller in den Ruhestand geschickt. Mit einem Fragezeichen dran. Das wissen wir bei Thomas Müller noch nicht, ob es eine endgültige Karriereende ist oder nicht. Das hält er sich ja noch offen. Dennoch wird er nicht mehr für den FC Bayern München auflaufen. Was habe ich gelesen? 750 Spiele insgesamt. Kann das sein? 750 Spiele insgesamt, 500, über 500 für den FC Bayern München. Das sind Rekordwerte.
Auf jeden Fall viele.
Thomas Müller. Und wenn man sich das Bild anguckt, was er da so bekommen hat bei Überreichung, ich habe gestern ganz schön lange gezählt, wie viele DFB-Pokale da draufstehen, wie viele Supercups da draufstehen, wie viele Meisterschaften. Ich glaube, 13 Meisterschaften hat der Kerl gefeiert mit dem FC Bayern. Wahnsinnige Werte, ein wahnsinniger Typ, super schade, wir haben ja auch schon analysiert, dass er geht, aber wir wollen uns heute einmal angucken, nicht nur Bayern zur Meisterschaft gratulieren, weil sich das so gehört, und feststellen, dass das Universum wieder im Lot ist, sondern uns auch anschauen, wie es dahin gekommen ist, wie es dazu gekommen ist und ein paar Zahlen, Daten, Fakten uns anschauen. Die Saison, fangen wir mal von vorne an, hat ja nicht so ganz sauber angefangen, war ja eher ruckelig, oder wie war dein Gefühl?
Ja, absolut. Also neuer Trainer, Vincent Kompany, ist in England mit dem FC Burnley abgestiegen.
Mhm.
Ne, also auch da eher verwundert, dass man dann einen Coach holt, der in der höchsten englischen Spielklasse alles andere als erfolgreich ist, sozusagen als Vorzeichen. Aber wenn man sieht, wo Vincent Kompany herkommt, also jahrelang Kapitän bei Manchester City unter Pep Guardiola, ist dann, bevor er mit Burnley abgestiegen ist aus der Premier League, das Jahr davor mit Burnley aufgestiegen in die Premier League, mit einem fulminanten Spielstil. Also der ist scheißegal, was passiert, immer attraktiven, offensiven Fußball, ist damit natürlich in der Premier League gescheitert, weil natürlich die besseren Teams das jedes Mal ausgekontert haben, aber ist immer seinem Spielstil treu geblieben und spätestens jetzt sehen wir ja, dass dieser Spielstil erfolgreich ist, denn ich habe hier mir eine kleine Statistik noch gebaut. Wenn man sich das anguckt, dann absolutes Erfolgsprojekt beim FC Bayern, hatte natürlich jetzt auch die richtigen Spieler, um das ein bisschen erfolgreicher aufzusetzen.
Ja.
Ne, deswegen auch von mir herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern, das Imperium hat zurückgeschlagen. Ja, und von daher, genau, das Universum ist wieder im Lot, Bayern ist wieder Meister. Aber nichtsdestotrotz muss auch der FC Bayern erstmal die 34 Spiele spielen. Jetzt haben sie es nach 32 Spielen schon rechnerisch geschafft. Also wie gesagt, die 90 Minuten müssen trotzdem jedes Mal gespielt werden. Und daher gehen auch die Glückwünsche von mir raus.
Ganz interessant, das ist die 34. Meisterschaft des FC Bayern. Die Bayern, wenn sie das letzte Spiel gewinnen, so, jetzt sind sie bei 79 Punkten.
Mhm. Spielen in Hoffenheim.
Ja, Hoffenheim auch kein uninteressantes Spiel, ist ja auch noch unten mit drin, will garantiert auch nicht verlieren. Ist für sie, glaube ich, nicht relevant. Also abstiegsbedroht ist Hoffenheim nicht relegationsbedroht.
Haben 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.
Ja.
Ne, gut, die Tordifferenz sind jetzt 6 Tore, sind sie besser als Heidenheim.
Müsste schon viel passieren wieder, ja.
Also da müsste schon viel passieren, aber Kai, auf die Gefahr hin, dass ich wieder ins Phrasenschwein was werfen muss, auch die 90 Minuten müssen gespielt werden.
Ja, definitiv. Sicher ist es nicht. Also Hoffenheim wird sich anstrengen. Dennoch könnte man ja sagen, die Bayern erstmal als Meister könnten das auch noch gewinnen. Dann wären sie bei 82 Punkten. Sie wären dann die fünftbeste Saison der sie hätten dann die fünftbeste Saison der Vereinsgeschichte gespielt. Die fünftbeste teilen sie sich allerdings mit keinen kleinen Namen als Trainer. Also Vincent Kompany würde sich die Meisterschaft, also diesen Platz 5 teilen mit Hansi Flick und mit Carlo Ancelotti. Und beide dieser Saisons, und das muss man jetzt dazu sagen, sie sind Meister geworden. War es eine erfolgreiche Saison für den FC Bayern? Was ist deine Meinung?
Jein. Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie du mich jetzt fragst. Gucke ich in die Champions League, würde ich sagen, vom Ergebnis her sicher nicht erfolgreich. Wenn ich in den DFB-Pokal gucke, sicher nicht erfolgreich. Aber ich finde es geil, dass du mir so eine gute Vorlage gegeben hast, weil jetzt kann ich meine schöne Statistik hier mal vortragen. Ich habe mir nämlich mal angeguckt, weil wir ja gesagt haben oder gerade festgestellt haben, Kompanie hat ja ein neues Team übernommen ist als neuer Trainer gestartet. Und da guckt man natürlich immer, was ist in der Vorsaison passiert.
Ja, klar.
Ne? Bayern ist Dritter geworden. Also
unter Tuchel also damals, ja.
Absolute Schande, wenn du Bayern-Fans fragst. Mit auch nur 72 Punkten. Ja, ich trage das mal schnell vor. 23 Siege, 3 Unentschieden, 8 Niederlagen. 94 Tore, 45 Gegentore, Tordifferenz 49. Ja, damit sind sie angefangen. So, und jetzt sagst du, das ist könnte die fünft erfolgreichste Saison werden. Also habe ich mir mal angeguckt, okay, wo gibt es Verbesserungen zur Saison davor? Und da müssen wir ganz klar sagen, in dieser Saison hat der FC Bayern nur zweimal verloren.
Ja. Nur zwei Niederlagen.
Nur zwei Niederlagen, ja. Dann Tore in etwa gleich mit 95. So, jetzt geht's los. Gegentore 13 weniger als in der Saison davor.
Stabilere Abwehr dann, ja.
Das heißt, und da habe ich mit meinem Kumpel auch drüber philosophiert neulich, der FC Bayern hat vorne immer eine Tormaschine. Ob Giovane Elba oder Lewandowski, jetzt Harry Kane. Also da vorne ist immer Firepower da. Das heißt, die Offensive ist nie das Problem gewesen beim FC Bayern. So, jetzt schießen sie oder bekommen sie dieses Jahr nur 32 Gegentore. Das ist ein Gegentor pro Spiel. Das heißt, wenn der FC Bayern zwei macht, gewinnen sie automatisch jedes Spiel.
Ja.
Ja? So, und am Ende stehen 79 Punkte nach 33 Spieltagen. Also durch die Bank besser geworden. Und mein Fazit beim FC Bayern, und da sage ich, ja, es ist eine erfolgreiche Bundesliga-Saison für den FC Bayern. Denn die Abwehr ist viel besser und wir haben 7 Unentschieden, das sind 4 Unentschieden mehr, aber wir haben 6 Niederlagen weniger. Das heißt, der FC Bayern ist in der Lage, wenn sie zumindest Spiele nicht gewinnen können, verlieren sie auch nicht.
Mhm.
Ne? Dann nehmen sie das Unentschieden mit, ist zwar nur ein Punkt, aber letztendlich wurden so eben 4 Punkte mehr mitgenommen als in der Saison davor, was sicherlich am Ende zur Meisterschaft gereicht hat. Also absoluter Aufwärtstrend und wenn du dir das Projekt Bundesliga anguckst, absoluter Erfolg.
Richtig, guckt man sich nur auf die Bundesliga, sind das die Zahlen. Der FC Bayern spielt in 50 Spielen im Schnitt 2,2 Punkte heraus. Also spricht auch nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für die Taktik des Trainers,
ja.
Definitiv. Ich muss dir insofern recht geben, dass die Saison, wie sie jetzt gespielt wurde, bundesligatechnisch halbwegs erfolgreich war. Du hattest gerade gesagt, dritter Platz sei eine große Schande. Ich habe mir mal aus Interesse geschaut, wann das letzte Mal der FC Bayern auf einem zweistelligen Tabellenplatz war.
Oh ja.
Weißt du, wer damals Trainer war? Dass das so passiert ist?
War das vor, muss vor Ottmar Hitzfeld gewesen sein, oder?
Ottmar Hitzfeld war der Letzte, der auf Platz 4 gelandet ist. Das war die niedrigste Platzierung so in den letzten 25 Jahren.
So jetzt.
Erich Ribbeck war damals Bayern-Trainer. Bundestrainer wollte ich schon sagen. Das war er auch, aber Bayern-Trainer. Und da wurden die Bayern Zehnter.
Ja. Also Name ist natürlich geläufig, aber mein Langzeitgedächtnis
tatsächlich
setzt da
Langzeit,
aus.
Langzeitgedächtnis ist über 30, 40 Jahre her. Ja. Also die der FC Bayern immer mit unter den Top 3 bis 4 Mannschaften. Und auch, du hast es gesagt, immer wieder ein Goalgetter dabei, mindestens ein. Diese Saison ist es logischerweise Harry Kane mit 37 Treffern bisher in allen Spielen.
Genau, allein 25 davon in der Bundesliga.
Richtig, Musiala mit 18, Olise mit 16 und ein Kandidat, den wir auch schon abgeschrieben hatten beim FC Bayern, wo der Vertragspoker weitergeht, Leroy Sané mit 13 Treffern. Also auch da werden sich die Verantwortlichen Gedanken machen müssen, ob da eine Vertragsverlängerung nicht sinnvoll wäre. Ich sage dennoch, die ganze Saison, auch über die Bundesliga hinaus, war keine befriedigende Saison für den FC Bayern. Das fängt an damit, dass man aus dem Pokal rausfliegt, die Champions League eben auch im Viertelfinale verlässt. Auch, da muss man auch dazugeben, gegen Teams, die natürlich unglaublich stark waren auch.
Genau, also das müssen wir natürlich in den Kontext einordnen. Du hast natürlich recht, im Viertelfinale in der Champions League auszuscheiden, ist nicht der Anspruch eines FC Bayern. Aber ich glaube, wenn wir uns das Champions League Finale nochmal angucken, werden wir, glaube ich, feststellen können, dass unter den Bedingungen, dass Inter Mailand die Champions League gewinnen wird, Behaupte ich jetzt einfach mal, ist es natürlich keine Schande, wenn du gegen den Champions-League-Sieger rausfliegst. Nur der FC Bayern würde natürlich gerne im Finale gegen den Champions-League-Sieger rausfliegen und nicht schon im Richtig. Viertelfinale.
Nur die Frage ist dann auch, und deswegen vielleicht auch eine unbefriedigende Saison, mit welchen Leuten wollen sie das tun? Beim FC Bayern ist aktuell die komplette Hintermannschaft verletzt. Ja. Vom Upamecano über, wer ist da noch dabei? Ito, der verletzt ist. Ja. Dyer, der,
ja, Min-Jae Kim hat ist auch mal wieder
verletzt ist.
In and out, ja.
So, also die ganze Verteidigung ist raus. Der Torwart war diese ganze Saison nur so halb drin. Mal hat Obich gespielt, mal fünf Spieler hat auch Perez auf dem Platz gestanden für kurze Zeit. Neuer hat davon, also Neuer hat, glaube ich, wie viele Minuten hat er gespielt? Bei 50 Spielen 3000, während Obich 1000 gespielt hat. Also der, wenn der zweite Torhüter irgendwie ein Drittel so viel spielt wie der Stammtorhüter, sagt das auch was.
Ja.
Und das ist auch etwas, was mich sehr gestört hat in dieser Saison. Die ganze Zeit in der Saison standen Vertragsgespräche eigentlich im Vordergrund. Es ging selten um den Sport. Es ging vor allen Dingen darum, wen kaufen wir, wen müssen wir verlängern, was ist mit Thomas Müller, was ist mit Joshua Kimmich, was ist mit Leroy Sané?
Ja, Manuel, Torwartposition.
Manuel Neuer, genau, was ist da überhaupt? Der ist jetzt wieder verletzt, wen setzen wir? Es gab sehr viel Störgeräusche nebenher, das muss man auch Max Eberl ankreiden, der es nicht geschafft hat, diese Störgeräusche abzuschalten, beziehungsweise vielleicht
auch... Oder zumindest schnell
zu lösen.
Schnell zu lösen, ne?
Definitiv, die aus der Welt zu räumen. Und das gehört ja auch dazu, ist es bis jetzt die Saisonabschlussfeier vielleicht jetzt nicht überschattet davon, aber definitiv auch in diesem Lichte. Bei Leverkusen löst sich gerade etwas auf.
Mhm.
Da wird gerade der Saisonschlussverkauf eingeläutet, habe ich so das Gefühl. Der Trainer weg, das Juwel der Mannschaft mit Florian Wirtz zum Verkauf. Jonathan Tah kommt gleich im Paket mit und am besten natürlich an die Säbener Straße. Und das ist auch wieder ein Nebenton, den es bei den Verantwortlichen des FC Bayern wieder gibt. Also da wird auch eher schon wieder über große Summen geredet, die ausgegeben werden, anstatt mal erstmal zu konzidieren, dass man auch noch eine Club-WM vor der Nase hat und vielleicht auch einfach zufrieden sein kann mit der Leistung, die der Trainer unerwartbarerweise, weil man hatte keine wirklichen Indikatoren im Vorfeld, wie sich Company im Profifußball im Deutschen so beweisen kann.
Mhm.
Mit Burnley ist vielleicht aufzusteigen aus der zweiten in die erste oder in die Premier League ist eine Leistung. Mit dem FC Bayern München international in der Champions League zu bestehen, ist etwas ganz anderes.
Die Spieler
einzustellen.
Ich würde, vielleicht können wir das so festhalten und sagen, okay, der Gamble mit dem Trainer hat sich für die Bundesliga ausgezahlt.
Der ist aufgegangen, der vierte Trainer, den sie angefragt haben. Ja.
So,
auch das ist eine Geschichte dieser Saison, ja.
Genau, das gehört zur ganzen Wahrheit immer dazu. Aber der Gamble mit Company ist aufgegangen und jetzt, glaube ich, wirst du mir zustimmen, wenn ich sage, jetzt müssen sie eben den Kader, wie man so schön sagt, eine Frischzellenkur gönnen.
Mhm.
Dass man eben punktuell so verstärkt, dass dann auch das System Company, was wir ja gerade festgestellt haben, in der Liga zur Meisterschaft eben reicht, auch dann im DFB-Pokal und dann ganz besonders in der Champions League auch zum Erfolg führt. Und das ist dann jetzt eben Schritt 2.
Definitiv, das hast du schön zusammengefasst. Da bleibt nichts mehr so viel zu ergänzen, bis auf unsere Glückwünsche an den ehemaligen und aktuellen Meister der Fußball-Bundesliga. Wir werden uns auch in der Sommerpause noch einmal genauer anschauen, wie die Saison 25-26 für den FC Bayern aussehen könnte, mit welchen Spielern oder mit welchem Erfolg in der nächsten Saison.
Neben dem deutschen Meister und den berechtigten Glückwünschen wollen wir auch in die zweite Liga gucken und auch da sind Glückwünsche angebracht. Zwar nicht an den Meister der zweiten Liga, da brauchen wir noch einen Spieltag, um das zu klären. Aber wir wollen dem kleinen HSV, wie ich immer sage, also dem Hamburger SV ganz herzlich zum Aufstieg gratulieren. Ich habe gelesen, nach 7 Saisons in der zweiten Liga ist der Fußball-Dino wieder im Oberhaus des deutschen Fußballes, also in der ersten Bundesliga in der nächsten Saison. Und dazu alles Gute, herzlichen Glückwunsch und wir freuen uns auch wieder auf das Nordderby.
Definitiv. Wir ja, nach dem heutigen Spieltag zu urteilen, wahrscheinlich ohne die Hannoveraner. Das Nordderby muss Pauli auch noch ein bisschen was für tun, aber ich denke, das ist realistisch, dass dort das Hamburger Derby stattfindet. Auch von mir Gratulation nach 2555 Tagen nach dem Abstieg.
Oh, da hast du ganz genau nachgerechnet.
Ich habe ganz genau gerechnet, steigt der HSV wieder auf. Und wir wollen uns mal anschauen heute, wie das in dieser Saison möglich wurde. Denn aus dem Erstliga-Dino ist bald schon auch ein Zweitliga-Dino geworden. So lange wie der HSV haben wenige Vereine, wenn nicht kein Verein in der zweiten Liga, konsekutiv verbracht.
Ja, wir haben es auch schon in den letzten Folgen auch schon mal angesprochen. Der HSV ist sehr oft Vierter geworden. Auch in der letzten Saison. Und man hatte in der letzten Zeit so das Gefühl, dass alle um den HSV drumherum aufsteigen, nur der HSV dann irgendwie nicht. Und die Gefahr war eben, dass sie sich in der zweiten Liga festsetzen. Das konnten sie verhindern und sind jetzt wieder in der ersten Liga. Und Kai, wenn du mit Zahlen um dich wirfst, mache ich das auch gleich. Denn das, was ich für den FC Bayern gemacht habe, habe ich auch für den HSV gemacht, weil wir euch auch so ein bisschen analysieren wollen, wie hat es denn geklappt? Ne? Denn der HSV immer Vierter oder Fünfter, ab und zu mal Relegation.
Ja, ja,
immer die letzten Meter haben gefehlt.
Seit Eintritt in die zweite Liga ist der HSV nie schlechter als der vierte Platz gewesen. Also immer unter den Top 5 oder Top 4 gewesen.
Genau.
Und du hast es dir angeschaut, diese Saison, der HSV jetzt bei 59 Punkten, ein Spieltag ist noch zu spielen, aber sicher aufgestiegen zumindest. Ja. Wenn sie die 62 holen, sind sie immer noch mit weniger Punkten ausgestattet als vor 3 Jahren. Da hatten 66 Punkte nur für Platz 3 gereicht.
Genau, und da nimmst du mir mein Fazit schon vorweg. Da komme ich gleich zu. In der letzten Saison 17 Siege. Mhm. Jetzt ein Spieltag vor Schluss 16 Siege.
Ja.
Na? Dann unentschieden, letzte Saison 7, dieses Jahr 11.
Ja, 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 ja.
Und Niederlagen im letzten Jahr 10, in diesem Jahr nur 6. Ne? Also ein Faktor, das gilt wie für den FC Bayern als auch den HSV. Eben, wenn du schon nicht gewinnen kannst, musst du wenigstens sicherstellen, dass du nicht verlierst.
Ja.
Ne? Und da hat der HSV eben erfolgreich dran gearbeitet. Dann Tore haben sie auch 12 mehr als im letzten Jahr.
Und wie?
Ja. Ne? Mhm. Dann sind sie auch bei den Gegentoren 3 besser. Und bei der Tordifferenz sind sie ganz 15 Tore in der Differenz besser. Und sie sind nur ein Punkt besser als letzte Saison. Wenn sie natürlich das Spiel jetzt noch gewinnen, was sie noch in der Hand haben, dann sieht das Ganze ein bisschen komfortabler aus. Was ich damit aber sagen will, und das ist mein Fazit, was du mir gerade schon geklaut hast, die Liga ist einfach dieses Jahr nicht so stark. Oder beziehungsweise, vielleicht ist die Liga doch stark, aber da das Feld ab Platz 10 aufwärts so dichte beieinander ist,
so ist es,
und man sich oben immer gegenseitig die Punkte geklaut hat, reicht eine vermeintlich, ich sag mal, durchschnittlich gute Saison für den Aufstieg. Und ich sag dir ganz ehrlich, wäre das irgendwie ein Rennen zwischen 3-4 Mannschaften, die sich oben abgesetzt hätten, dann wäre der HSV mit der Bilanz nicht aufgestiegen.
So ist es. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das, was in den letzten Jahren passiert ist. Du siehst aber auch in diesem Jahr, dass die, und deswegen würde ich dir vehement widersprechen, dass die Liga nicht so stark ist. Ich glaube, die Liga ist gerade so stark. Und deswegen teilen sich diese Punkte stark auf. Also wenn man sich anguckt, wie gesagt, bis zum vorletzten Spieltag jetzt waren es irgendwie 6 Mannschaften oder 7 Mannschaften, also mehrere als diese genannten 2-3
noch aufzusteigen. Bis vor 3 Stunden hätte 96 ja rein rechnerisch
noch die Chance gehabt,
noch aufsteigen können.
Eben, also die Platzierungen waren so dicht, glaube ich, wie in kaum einer Saison. Das liegt natürlich auch daran, dass alle Mannschaften halt ein ähnliches Leistungsniveau haben. Und mal das ein oder andere Pech und Glück hatten, Punkte zu erzielen, die sie vielleicht nicht so sich erhofft hatten. Beim HSV hat das aber, und das habe ich mir mal angeguckt, so ein bisschen System. Mhm. Denn der HSV ist ja, wie gesagt, wie wir gesagt haben, vor 7 Jahren, 2018 abgestiegen. Seit diesem Abstieg Hat sich einiges getan beim HSV. Es sind nicht nur hohe Summen investiert worden, sondern es wurden auch große Summen eingenommen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und viele Neuzugänge und Abgänge sind auch passiert. In Summe heißt das, dass der HSV seit dem Abstieg 2018 66 Neuzugänge hatte für die Mannschaft im Wert von 38 Millionen Euro. Und das hat mich vor allen Dingen verwundert, 62 Abgänge. Mhm. Also man hat quasi die Mannschaft einmal komplett umgedreht,
ja,
und ersetzt. Die Abgänge, und das ist spannend, sind nicht für 38 Millionen gegangen. Da könnte man denken, gleich 1-1. Nein, 70 Millionen haben die Hamburger dafür bekommen, für die 62 Abgänge. Und das ist auch verhältnismäßig normal. Seit dem Abstieg gab es 8 Trainer beim HSV. Also an der Trainermenge hat sich wenig getan. Es ist wenig, also der jetzige Aufstiegstrainer Polzin ist mit Daniel Thun gekommen aus Osnabrück. Ist anders als Daniel Thun da geblieben, war dann Co-Trainer. Zwischenzeitlich war ja auch
Baumgartner vom FC Köln. So,
genau, gekommen als Trainer, der nicht eingeschlagen hatte. Auch da war er noch weiterhin dabei und dann hatte Polzin wieder übernommen. Und der macht jetzt den Aufstieg klar mit einer Mannschaft, die quasi einmal gewechselt ist. Die Transfergewinne, wenn man sich die mal anschaut, der letzten Jahre, sind auch spannend. Denn der HSV, anders als so Hannover 96 oder andere Zweiligamannschaften, haben strukturell einfach eine ganz andere Größe, die sie natürlich auch ausspielen können. Nach der Abstiegssaison sind 17 Millionen Euro eingenommen worden, auch aufgrund der Spieler, die weg wollten, was man versteht, aber auch die Jahre drauf, 19, 20, 13 Millionen, 21, 22, ja, also noch gar nicht so weit weg, 11 Millionen im Plus.
Das sind Summen, die eigentlich durchschnittliche Erstligisten erzielen, ne?
Ja, so, und vor allen Dingen, wenn du die in einer, als Gewinn betitelst und nicht nur als Umsatz, also genau. Die Umsätze sind immer relativ 3-4 Millionen mehr. Und da sind wir wieder beim Dreijahresplan. 2022, 23 wurden 6 Millionen Euro ausgegeben, 24, 25 zur jetzigen Saison nochmal 6 Millionen, nochmal punktuell verstärkt. Abgänge generell in diesen Jahren auch da, aber eher weniger. Um dann zum Schluss, und das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist, was bei 96 wiederum fehlte, 3 hochklassige Mittelstürmer zu haben, wovon einer erst 24, 25 kommt. Davy Selke kommt erst im letzten Jahr dazu von Köln und wird direkt schlägt direkt ein mit, glaube, mittlerweile 23 Toren geschossen über alle Wettbewerbe hinweg. Wenn man sich das Einzel anguckt, sind es 22 in der Bundesliga, meine ich.
Genau, und da grätsche ich dich kurz weg. Das ist genau das, was wir ja beim FC Bayern auch festgestellt haben, ne? Die haben immer vorne die Firepower, damit du immer irgendwie, selbst wenn du hinten zu null spielst, fällt vorne immer einer rein. Ne? Und das ist das Ding, wenn du den letzten Meter eben schaffen willst, dann brauchst du eben individuelle Klasse. Und ein Mittelstürmer, der eben 22 Tore macht oder eben einfach diese magische Grenze von 20 plus Toren pro Saison, das ist einfach eine Bank. Und das brauchst du als Spitzenteam, egal ob in der ersten Bundesliga, zweite Bundesliga, Champions League Finale, du brauchst letztendlich einen, der weiß, wo die Kiste steht und auch mit Augen zu den Ball über die Linie drückt. Ne? Und das ist dann wahrscheinlich im Falle des HSV mit Davy Selke dann eben der Tropfen, der das Aufstiegsfass zum Überlaufen gebracht hat.
So ist es. Dazu gehören dann auch noch 2 andere Mittelstürmer mit Königsdorfer mit 14 Toren und Glatzel mit 10. Also auch da im Backup noch genug. Und das ist auch wieder eine andere Sache, die wir bei 96 genauso auch prognostiziert haben,
was es bei uns Folge nicht
gibt. Genauso auch die Tatsache, dass wir eine klare erste Elf haben. Wir haben 8 Spieler mit mehr als 30 Einsätzen in dieser Saison. Weitere 3 davon oder 3 davon sind zur neuen Saison gekommen. Also diese punktuelle Verstärkung hat auch gespielt. Und darunter sind auch Leihspieler. Also Karabek beispielsweise ist geliehen. Der spielt über 30 Einsätze diese Saison. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, ich glaube, 4 weitere Spieler sind es, die über 25 Einsätze haben. Heißt, wir haben eine Elf, die wenig rotiert, die beispielsweise, ich glaube, der Linksverteidiger hat fast jedes Spiel gespielt beim Hamburger SV. Also auch da eine Kontinuität hat. Und insofern sind das so die Punkte, die beim Hamburger SV funktioniert haben diese Saison, weshalb wir auch nochmal nur gratulieren können zum direkten Aufstieg dieses Jahr, ohne die Relegation machen zu müssen.
Ist vielleicht auch diesmal besser so.
Definitiv für alle sechs HSV-Fans beruhigender. Andersrum, und das ist etwas, was man natürlich auch nicht ungesagt lassen darf, wenn man das Spiel gegen Ulm gesehen hat. Stefan Kunz hatte es betitelt, das ist wie eine Champagnerflasche, die jahrelang geschüttelt wurde und jetzt der Korken eben raus ist.
Ja.
Da werden
viele, ist ein schönes Beispiel.
Da werden viele Emotionen frei. Ob die dann in der Art und Weise, wie sie da freigelassen werden müssen, dass Polizei die Gänge im Stadion sichern muss und Leute teilweise schwer verletzt auf Intensivstationen liegen, aufgrund des Platzsturms, weiß ich nicht. Wir wünschen dennoch nicht nur Glückwünsche an die Truppe vom HSV, sondern auch Genesungswünsche an all diejenigen, die da verletzt wurden beim Platzsturm, unnötigerweise, wie ich finde.
Ja, also gehört natürlich nicht zum Fußball, dass da im Stadion sich die Zuschauer und Fans verletzen, vor allen Dingen nicht beim Aufstiegsjubel. Nee. Das gehört leider nicht zum Sport, deswegen gehen da Genesungswünsche gehen da raus. Und man kann auch den Tag über dann auf den Straßen der Stadt feiern. Man muss das nicht auf Teufel komm raus, das Stadion
ja.
da
ja, das denke ich auch.
Benutzen.
Dass man dann auch emotional wird und auch auf einem Platzsturm dabei sein will, verstehe ich. Ob das so sein muss. Ich glaube, die große Freude, wie du richtig sagst, war in Hamburg auch zu spüren, auch in der Stadt, groß Furiosum. Insofern, wir freuen uns auf eine Bundesliga mit dem HSV nächstes Jahr und sind gespannt, ob die Mannschaft der Hamburger sich da auch durchsetzen können in der ersten Liga.
Ja, also wir werden es uns in jedem Fall angucken. Definitiv. Und werden euch auch da auf dem Laufenden halten. Einerseits, ob der FC Bayern die Meisterschaft wiederholen kann im nächsten Jahr. Das werden wir natürlich kritisch begleiten. Und natürlich auch, Kai, du sagst es, ob der HSV sich in der ersten Liga behaupten kann oder ob er den Fahrstuhlknopf wieder nach unten drücken muss. Das werden wir auch kritisch begleiten. Die Ergebnisse könnt ihr sicherlich verfolgen. Wir ordnen das Ganze dann für euch nochmal ein. Ihr könnt uns auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das anders seht oder ja. wie ihr das Ganze beurteilt. Also wir freuen uns auch auf den digitalen Austausch mit euch.
Und wir freuen uns vor allen Dingen auf unsere nächste Folge. Das ist ein bisschen Jubiläumsfolge. Oh,
ja, vielleicht müssen wir den Champagner auch aufmachen.
Ja, der steht hier schon kalt, aber für nächste Woche erst. Denn wir schauen uns, bevor wir nach vorne schauen, wollen wir noch einmal zurückschauen zum Saisonende der Bundesliga. Der ersten und zweiten Bundesliga wollen wir einen großen Rückblick machen
ja.
und uns einmal anschauen, wer sind die Gewinner der Saison, wer sind die Verlierer, was für Momente müssen wir nochmal betrachten über dieses, wie ich finde, sehr verrückte, vor allen Dingen Zweitliga-Jahr.
Ja.
Da waren viele Hochs und viele Tiefs, aber vor allen Dingen auch viele Spannungsmomente drin mit klasse Mannschaften und die erste Saison nach Leverkusen als Meister. Wie lief das? Auch da gibt es genug zu besprechen. Ich freue mich drauf.
Du, das wird eine gute Folge, das weiß ich jetzt schon, weil wir uns auch, wie du schon sagst, nicht nur die Erfolge und die Meisterschaften angucken, sondern wir wollen auch gucken, was ist unten los, also wer steigt ab, wer steigt auf. So ein bisschen kleiner Saisonrückblick, das werden wir natürlich selektiv betreiben, weil wir natürlich euch nicht stundenlang belästigen wollen, sondern da werden wir uns ein paar Kirschen rauspicken. Ja. Aber das wird interessant, weil ich selber auch noch nicht so richtig weiß, was uns da erwartet.
Vor allen Dingen die ganze Saison ist auch ein ganzes Jahr, das ist schon ganz schön lang, die haben letzten Sommer angefangen. Und da jetzt sich noch zurückzuerinnern, ich bin wirklich gespannt, wie auch der Tabellenverlauf zum Schluss ist, welche Mannschaften am Anfang vielleicht hoch geflogen sind, um am Ende tief zu landen. Also da könnt ihr auch gespannt sein, wie das dann aussieht und wir sind gespannt, was eure Meinung auch dazu sein wird. Aber dazu nächste Woche in unserer großen Jubiläums- und Sonderepisode Bundesliga-Rückblick dann mehr.
Genau, wir freuen uns auf euch.
Genau. Bis dahin, macht's gut und habt euch wohl.
Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.